Das Königreich Gottes. Wir haben letzten Sonntag über einen Aspekt des Königreiches Gottes geredet, den Jesus in Matthäus 11, Vers 11 andeutet. Schlagt mit mir eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt, Matthäus 11, Vers 11. Ich möchte das nochmals kurz wiederholen, was wir letzten Sonntag angeschaut haben, denn diese Dinge sind sehr wichtig. Und damit du sie richtig verstehst, ist es gut, sie mehrmals gehört zu haben, sie mehrmals gesehen und gelesen zu haben. Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Nun, wenn du nur diese Schriftstelle hättest, nur diese Aussage von Jesus hättest, dann könntest du denken, ja natürlich, Jesus redet hier vom Himmelreich. Jesus redet hier davon, dass jeder, der einmal in den Himmel kommt, beziehungsweise schon im Himmel ist, dass der größer ist als jeder Mensch auf dieser Erde und somit auch größer als Johannes der Täufer. Aber dem ist nicht so, sondern dieselbe Stelle im Lukas-Evangelium lautet folgendermaßen: Aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Und das Reich Gottes ist nicht erst das Himmelreich. Das Reich Gottes ist nicht erst das zukünftige Himmelreich, sondern das Reich Gottes ist das Reich, das Königreich, die Königsherrschaft Gottes, die schon hier und jetzt auf dieser Erde angebrochen ist. Jesus sagt also nicht, dass jeder, der im Himmel ist, größer ist als Johannes der Täufer, sondern er sagt, dass jeder, der zum Königreich Gottes gehört, jeder, der das System gewechselt hat vom System dieser Welt in das System Gottes hinein, dass jeder solche größer ist als Johannes der Täufer. Und wir haben letzten Sonntag angeschaut kurz, wer Johannes der Täufer war. Ich meine, Johannes der Täufer war die Krönung des prophetischen Dienstes im Alten Bund. Der größte aller Propheten, kein größerer von Frauen geboren, ist aufgestanden als Johannes der Täufer. Er war wirklich etwas, er war nicht jemand, wo du sagen könntest, ja, ist halt nicht so wichtig, oder? Jetzt kommen halt die wichtigeren Personen. Nein, sondern Jesus attestiert ihm, dass er unter den von Frauen geborenen der Allergrößte war. Und das gilt bis heute. Nenne irgendeinen Namen, nenne irgendeinen menschlichen Namen, nenne irgendjemanden, der von Menschen, von Frauen geboren wurde. Johannes der Täufer ist größer als er. Aber jeder, der von Neuem geboren worden ist, jeder, der aus Gott geboren ist, ist größer als alle diese Menschen und als Johannes der Täufer. Das ist ziemlich überwältigend, ziemlich revolutionär. Und das befreit dich von einer falschen Ehrfurcht gegenüber großen Namen. Das befreit dich von einer falschen Ehrfurcht gegenüber Menschen. Das setzt dich frei und es gibt dir eine Vorstellung davon, welchen Wert du hast für Gott. Und nicht nur für Gott, sondern auch welchen Wert du hast für Menschen. Denn wenn du als der Kleinste im Königreich Gottes größer bist als Johannes der Täufer, und Johannes der Täufer war ja nicht irgendjemand, sondern er war ein Mann Gottes, dann kannst du sicher sein, dass Gott etwas vorhat mit dir. Ich meine, wenn du dir den Plan Gottes anschaust mit Johannes dem Täufer und was er vollbracht hat, was er bewirkt hat im Zusammenhang mit dem Heilsplan Gottes, das war etwas. Er war der Vorläufer von Jesus, er hat den Weg für Jesus gebahnt. Dennoch sagt Jesus, der Kleinste in diesem neuen System des Königreiches Gottes ist größer als er. Bist du größer als Johannes der Täufer? Oh glory! Manche müssen noch ihr Gesicht informieren darüber, dass es so ist. Solche Wahrheiten sollten etwas bewirken in dir, hallo! Solche Wahrheiten sollten dich ein bisschen vom Hocker reißen. Solche Wahrheiten sollten etwas rumoren lassen in dir, in deinem Geist, in deiner Seele, bis hin zu deinem Leib. Wir sind so zurückhaltend manchmal und so gesetzt und mal schauen, was der Pastor Manfred wieder erzählt heute Morgen. Ich überlege mir dann nachher, ob ich es gut gefunden habe oder nicht. Nein, du solltest während der Predigt schon begeistert sein über die ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes. Nun, dieses ganze Thema der Größe ist ein wenig ein kontroverses Thema. Du kannst religiöse Geister aufscheuchen, wenn du in der Gemeinde darüber sprichst, dass Gott möchte, dass wir groß werden. Stimmt's? Amen. Du kannst die religiösen Geister aufscheuchen. Und ich rede bewusst von den religiösen Geistern. Was sind religiöse Geister? Religiöse Geister sind nichts anderes als Dämonen. Religiöse Geister sind nicht die dienstbaren Geister Gottes, sondern religiöse Geister sind Dämonen, die sich den Anschein geben, fromm zu sein. Die scheinbar ein frommes Leben führen und scheinbar fromme Phrasen dreschen können. Oh, weisst, Bruder Manfred, wir müssen im Monat durch. Der Herr hat für uns den Unterweg vorgesehen. Vorsicht! Wir müssen dieses Thema genauer anschauen, um uns wirklich eine Meinung bilden zu können, um uns ein Urteil erlauben zu können. Möchte Gott, dass wir groß werden? Ich habe letzten Sonntag behauptet, und ich stehe zu dieser Behauptung, Gott möchte, dass wir groß werden. Und die Tatsache, dass bereits der Kleinste im Königreich Gottes größer ist als Johannes der Täufer, sollte nicht dazu führen, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Dass wir denken, ja, wenn wir schon so größer sind als Johannes der Täufer, dann können wir ja so bleiben, wie wir sind. Dann reicht uns ja die Tatsache unserer neuen Geburt bereits aus. Also lasst uns geistliche Babys bleiben, lasst uns geistliche Kleinkinder bleiben, bis der Herr uns irgendwann nach Hause holt. Wir sind ja immer noch größer als Johannes der Täufer. Nein, sondern das Wort redet davon, dass es größere und kleinere gibt im Königreich. Dass es also auch hier wieder eine Hierarchie gibt, eine Abstufung gibt. Dass es größere und kleinere gibt im Königreich Gottes. Und was hindert dich daran, von einem kleineren zu einem größeren zu werden? Was hindert dich daran? Falsche Bescheidenheit, falsche Demut. Wenn es eine echte Demut gibt, gibt es auch eine falsche Demut. Und religiöse Geister kommen oft in einer falschen Demut daher. In Psalm 71, Vers 21 lesen wir folgende wunderbare Wahrheit. Psalm 71, 21. Du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Siehst du also, dass es Gottes Plan und Wille ist, dich groß zu machen? Du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Die Tatsache, dass du groß wirst, dass Gott dich groß machen möchte, hat etwas zu tun damit, dass Gott sich dir zuwendet und dich tröstet. Niemand ist gerne klein. Ich meine, manche Leute haben einen Minderwertigkeitskomplex und manche Leute, sage ich mal, haben ihn ein Stück weit zurecht. Das ist eine ziemlich provokative Aussage. Aber wenn du es eben einfach zu nichts gebracht hast im Leben, dann hast du ein Stück weit zu Recht einen Minderwertigkeitskomplex. Nicht, dass du in den Augen Gottes minderwertig bist, das bist du nicht. Aber in deinen Augen, in deinen eigenen Augen wird es dir schwerfallen, viel von dir zu halten, Großes von dir zu halten, wenn du nicht bestimmte Dinge vorweisen kannst, wenn du nicht bestimmte Dinge erreicht hast. Deswegen möchte Gott, dass du groß wirst, damit du einen realen Grund hast, auf dem du dich rühmen kannst. Auf dem du sagen kannst, der Herr hat mich groß gemacht. Ich bin das Haupt geworden, ich bin nicht der Schwanz geblieben. Nun, im Zusammenhang mit dem Königreich Gottes, lasst uns lesen in Markus 4, Vers 30. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wo kommt also das Markus-Evangelium? Direkt nach Matthäus. Hier heißt es, und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Wir reden davon, dass das Königreich Gottes, wenn du es für dich annimmst, dich groß machen kann. Gottes Plan und Absicht, wie er dich groß machen möchte, geht immer über dieses neue System des Königreiches. Außerhalb des Königreiches und außerhalb dieses Systems wirst du in den Augen Gottes nicht groß werden können. Unmöglich. Unmöglich, dass du wahre Bedeutung erlangen kannst in den Augen Gottes, wenn du außerhalb seines Systems operierst. Das ist schlechte Nachricht und gute Nachricht zugleich. Denn wenn du innerhalb dieses Systems operierst und funktionierst, dann gebe ich dir die Garantie, dass du groß werden wirst. Wenn du aber es erwählt hast, außerhalb dieses Systems zu bleiben, deine eigenen Wege zu gehen, dann gebe ich dir die Garantie, dass du nicht groß wirst. Dass du bedeutungslos bleiben wirst alle Tage deines Lebens. Nun, Jesus vergleicht hier das Königreich Gottes mit einem Senfkorn. Und er sagt, dass das Senfkorn der kleinste aller Samen ist. Und ich habe hier ein Döschen voll mit Senfkörnern. Senfkörner. Habe ich bekommen von Stefan. Gut, ich brauche es jetzt als Anschauungsbeispiel für das Königreich Gottes. Ich weiß nicht, wie viele, vermutlich Tausende von Senfkörnern hier drin sind. Wie viele Tausende von Senfkörnern? Nun, diese Senfkörner sind wirklich nicht sehr groß. Ich kann es so in meiner Hand halten, dass du es nicht mehr siehst. Die Frage ist, was du damit tust. Ich habe übrigens einmal ein Lesezeichen gehabt, geschenkt bekommen aus Israel, wo Senfkörner drin waren, die waren etwa halb so groß wie diese. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Größen von Senfkörnern. Jesus vergleicht das Königreich Gottes mit einem solchen Korn. Das heißt, Jesus attestiert dem Reich Gottes, dass es unter Umständen sehr klein erscheint, sehr winzig erscheint. Die Angebote Gottes kommen nie in einer schreierischen Weise zu dir. Sie kommen nie in einer plakativen Art und Weise zu dir. Gott ist selbst eine bescheidene Persönlichkeit. Gott hat es nicht nötig zu protzen, weil er weiß, dass er groß ist. Deswegen macht es ihm auch nichts aus, sein eigenes Regierungssystem mit einem Senfkorn zu vergleichen. Aber beachte, was dieses Senfkorn für dich tun kann, wenn du damit das Richtige tust. Wenn du es nämlich säst, wird es zu einem Baum werden, dessen Zweige bis in den Himmel reichen, sodass die Vögel des Himmels darauf nisten können. Ein Bild für den Segen Gottes in deinem Leben. Möchtest du dem Segen Gottes in deinem Leben einen Landeplatz bieten? Dann engagiere dich in diesem System. Lukas 17, Vers 21, ebenfalls eine sehr wichtige Stelle im Zusammenhang mit dem Königreich Gottes. Lukas 17, Vers 21. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Mit anderen Worten, man beschreibt hier die Übersetzung, dass Jesus sagt, das Königreich Gottes ist mitten unter euch, im Sinne von, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr zusammen seid, eine Gruppe von Gläubigen seid, dann ist das Königreich Gottes dort. Im Griechischen ist aber eine Feinheit enthalten, die das Ganze auf eine noch viel persönlichere Ebene herabholt. Im Griechischen heißt es nämlich, das Königreich Gottes ist in eurem Inneren. Das Königreich Gottes ist in eurem Inneren. Aus diesem Grund, danke Maria, aus diesem Grund ist es auch nicht einfach für jedermann sichtbar. Ich meine, du kannst in deinem Inneren sehr vieles tragen, was für andere nicht sichtbar ist. In deinem Inneren kann vieles im Gange sein, kann vieles im Entstehen begriffen sein, was für andere Menschen nicht sichtbar ist. Du bist vielleicht ein Mann Gottes im Entstehen. Du bist ein großartiger Prediger, der vor Tausenden von Menschen predigen wird, im Entstehen. Das heißt, in dir ist der Herr daran, dies aufzubauen. In dir ist er daran, es aufzurichten. In dir findet diese Entwicklung statt. Niemand sieht es, die Leute halten dich vielleicht für einen komischen Kauz oder für nicht besonders begabt oder für was auch immer, aber in dir ist etwas, dass sich irgendwann Raum schaffen wird, dass sich irgendwann Bahn brechen wird, so dass diese Berufung Gottes in deinem Leben zustande kommen kann. Nun, wir reden vom Königreich Gottes und wir reden von der Größe eines Senfkorns. Hier habe ich es wieder. Was hat Jesus gesagt, wo dieses Königreich Gottes ist? In unserem Inneren. Ich mache jetzt mal ein Experiment. Ich hoffe, Stefan, dass mir dabei nichts Arges zustoßen kann. Ich nehme dieses Senfkorn, lege es auf meine Zunge, habe ich ja, und schlucke es runter. Nicht draufbeißen, ich möchte keinen Senfgeschmack haben in meinem Mund. Jetzt ist es unten. Fühle ich mich irgendwie verändert? Nein, ich meine, wenn du die Größe des Senfkorns vergleichst mit meiner Größe, dann ist das Senfkorn verschwindend klein. verschwinden klein. Und jetzt, wo es in meinem Inneren ist und die Magensäfte daran arbeiten und es anfangen aufzulösen, wird es noch viel kleiner. Nun, das ist nur ein Bild, ich möchte das nicht überstrapazieren. Aber was ich damit sagen möchte ist, achte niemals gering, was Gott in deinem Inneren tut. Achte niemals gering, was er in dich hineingelegt hat. Was er in dir veranlagt hat durch dieses neue System des Königreiches Gottes. Du bist ein Kind Gottes, damit bist du ein Prinz, eine Prinzessin. Halleluja. In dir ist etwas angelegt, das man sagen könnte, veranlagt zum Herrschen. Du bist veranlagt zu regieren. Ein Prinz ist nicht irgendjemand. Ein Prinz oder eine Prinzessin, sie wissen, eines Tages werde ich auf dem Thron sitzen. Und sie üben fleißig darauf hin. Sie üben fleißig, damit sie dann, wenn der Tag kommt, sich als würdige Regenten erweisen. Und so ist es auch bei Gott. Er hat uns berufen zu regieren. Er hat uns berufen dazu, groß zu werden. Wie Psalm 71, 21 sagt, du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Wer möchte eins? Ich gebe es mal durch die Reihen, dann könnt ihr es zumindest anschauen. Vielleicht möchte der eine oder andere eins nehmen. Mach einfach deinen Finger feucht und steck ihn rein, dann bleiben ein paar Körner sicher daran hängen. Manchmal helfen uns solche Anschauungsbeispiele, besser zu verstehen, was Gott eigentlich tun möchte. Nun, ich weiß schon, dieses Senfkorn wird nicht jetzt in mir zu einem Baum werden. Aber ich weiß, dass das Königreich Gottes in meinem Leben zu einem großen Baum werden wird, der seine Äste in den Himmel streckt und auf dem die Segnungen Gottes landen können. Halleluja. Da musst du gar nicht mehr winken, Segen kommt zu mir, Segen kommt zu mir. Sondern dann reicht es, dass du weißt, ich bin Teil des Königreiches, der Landeplatz ist abgesteckt, die Segnungen werden kommen. Aber, und das ist ebenfalls sehr wichtig zu verstehen, es gibt Regeln, es gibt eine Regel im Königreich Gottes, die uns darin anleitet, wie wir groß werden können. Und zwar finden wir diese Regel zum ersten Mal in Matthäus 18, in den Versen 1 bis 4. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Die Tatsache allein schon, dass die Jünger solches gefragt haben, zeigt mir, dass es im Königreich Gottes Größe gibt, dass man groß werden kann im Königreich. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, bessere Übersetzung, wenn ihr nicht umdenkt, wenn ihr nicht anfangt, anders zu denken und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Nun, das ist eine sehr viel zitierte Stelle aus diesem Evangelium, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Nun, was bedeutet das? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, wer das Reich Gottes aufnimmt wie dieses Kind, der ist der Größte oder ein Größter im Reich der Himmel? Was tut dein Kind? Wie ist dein Kind? Ein Kind, es geht hier nicht darum, lass mich das vorwegschicken, dass wir anfangen, kindisch zu werden. Es geht hier nicht darum, dass wir im Gottesdienstraum herumtollen und sagen, ja, wir sind im Wohnzimmer von unserem Papi, Halleluja. Wir verhalten uns wie kleine Kinder, wir reden wie kleine Kinder, wir stören den Unterricht, wir stören den Gottesdienst wie kleine Kinder. Wir tun dies und jenes während des Gottesdienstes wie kleine Kinder. Wir sind doch kleine Kinder, Jesus hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Unbedarft, zappelig. Nein, nein, das meint Jesus nicht. Sondern Jesus meint die guten Aspekte des Wesens und des Charakters eines Kindes. Was ist ein Kind? Ein Kind ist erstens einmal lernbereit. Im Normalfall ist ein Kind lernbereit, wissbegierig. Natürlich gibt es Phasen, wo das Kind besserwisserisch ist. Mein älterer Sohn Jeremy hat zum Beispiel im Moment eine sehr besserwisserische Phase. Er meint, weil er jetzt dann die zweite Klasse abgeschlossen hat, ist er bereits an der Spitze angekommen dessen, was man wissen kann. Das ist natürlich gewissermaßen ein Irrtum. Ihr stimmt mir zu. Aber er verhält sich manchmal so mir gegenüber und auch Katharina gegenüber, wie wenn er bereits alles wüsste und wie wenn es nichts mehr zu lernen gäbe. Aber im Grunde genommen weiß er selbst, dass es nicht so ist. Und im Grunde genommen ist er immer noch wissbegierig und will lernen. Eigentlich will er viel mehr lernen, als er lernen kann im Moment. Das ist ein anderes Problem, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Man kann nämlich das Lernen eines Kindes blockieren, wenn man ihm nicht erlaubt zu lernen. Aber ein Kind ist von Grund auf in seinem Wesen wissbegierig und lernfähig. Und das ist es unter anderem, was Jesus meint, wenn er sagt, wir sollen umdenken und werden wie die Kinder. Das heißt, wir sollen niemals so tun, Gott gegenüber, wie wenn wir bereits alles wüssten. Amen. Hey, Papi, jetzt bin ich 20 Jahre da bei ihm, Königreich Gottes. Ich weiß nicht, ob du mir noch etwas zu bieten hast. Oder? Ich glaube, ich muss mich mal wieder ein bisschen anderen Dingen zuwenden. Besuch mal die Kurse über erfolgreiches Leben, die es in der Welt gibt. Vielleicht können die mir helfen, weiterzukommen. Wenn du eine solche Haltung hast, wirst du vom Königreich Gottes wenig profitieren können. Warum? Weil das Königreich Gottes für Leute gedacht ist, die lernen wollen vom Königreich. Du meinst mir nicht wirklich sagen zu wollen, dass du nichts mehr lernen kannst. Aus dem, was das Wort ist, was der Wille Gottes ist, was die Pläne Gottes sind. Kenneth Hagin, nachdem er über 120 Mal das Neue Testament durchgelesen hat und das auch dem Herrn so gesagt hat, sagt der Herr zu ihm, Son, Sohn, da sind eine Menge Dinge drin, die du noch nie gesehen hast. Und dieser Meinung, dieser Überzeugung bin ich auch. Nur wenn wir mit offenem Herzen vor dem Herrn sind, nur wenn wir mit offenem Herzen vor dem Wort sind, auch in der Lage und bereit sind, uns selbst einmal zu hinterfragen, hat das wirklich gestimmt, was ich da glaube? Können wir Neues lernen und können wir wachsen, können wir zunehmen im Königreich Gottes? Was ist ein Kind noch? Ein Kind ist dankbar. Ein Kind ist dankbar. Du musst Gott dankbar sein für das, was er dir gibt, sonst wirst du nicht groß werden können. Nun, es gäbe noch vieles zu sagen darüber, was ein Kind ist, aber wisse einfach, es geht hier nicht um eine wörtliche Umsetzung dieses Wortes. Es geht darum, dass wir uns ein kindliches Wesen bewahren, dass wir uns ein einfältiges Wesen bewahren. Einfältig im Sinne von nicht einfach alles hinterfragen, was uns präsentiert wird. Oder die Erwachsenen im Gegensatz zu den Kindern neigen dazu, erst einmal alles zu hinterfragen. Kinder tun das nicht. Kinder nehmen das meiste für bare Münze, was du ihnen sagst. Und diese Haltung sollten wir auch haben. Was sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13? Die Liebe glaubt alles. Nun natürlich nicht jeden Bären, den man ihr aufbindet, sondern sie glaubt alles, was das Wort sagt. Sie glaubt alles, was das Wort lehrt. Sie glaubt alles, was der Pastor sagt, wenn er unter der Salbung ist. Hallo? Nun versteht das richtig, ich bin nicht immer unter der Salbung. Du musst nicht unbedingt immer alles glauben, was ich sage. Aber du solltest alles glauben, was ich unter der Salbung sage. Das ist ein Unterschied. Nun, woher weißt du, ob ich unter der Salbung bin oder nicht? Du merkst es. Übrigens, da fallen mir die Mittwochgottesdienste wieder ein. Die Mittwochgottesdienste sind wirklich, wie Michael auch gesagt hat, eine Art Werkstatt oder Workshop, wie wir mit Gott leben können im Alltag. Ihr solltet diese Abende nicht verpassen. Denn die Führung des Geistes zum Beispiel, über die wir nicht erst seit 3-4 Mal reden, sondern schon das 8. Mal jetzt geredet haben, diese Führung des Geistes ist essentiell und kann entscheiden über Erfolg und Misserfolg in deinem Leben. Das ist also eigentlich nicht optional, sondern wir möchten euch wirklich ermutigen, kommt zu diesen Mittwochabend-Gottesdiensten. Ihr könnt euch eine Menge Ärger sparen in eurem Leben, wenn ihr das umsetzt, was wir dort lehren. Und das nächste Thema, hat mir der Herr schon gezeigt, dass wir anfangen und durchnehmen werden, ist die Salbung. Wir bewegen uns so um den Heiligen Geist herum. Wir haben angefangen mit den Gaben des Heiligen Geistes, jetzt sind wir bei der Führung des Heiligen Geistes und als nächstes kommen wir zur Salbung des Heiligen Geistes. Ebenfalls eine wichtige Größe. Ich sage euch, wenn ihr die Salbung Gottes nicht versteht, ihr werdet Mühe haben, das Reich Gottes wirklich zu verstehen, beziehungsweise was Gott tut, in dieser Zeit auch, was Gott tun möchte. Die Salbung ist enorm wichtig. Gut, lass uns eine nächste Stelle anschauen, wo es ebenfalls um diese Größe geht, die Jesus möchte, dass wir sie bekommen. Matthäus 20, ab Vers 20. Hier heißt es, dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich in einer Haltung der Anbetung vor ihm nieder, um eine Bitte an ihn zu richten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne sitzen mögen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deinem Königreich. Mit anderen Worten, sie forderte für ihre beiden Sprösslinge Größe, Wichtigkeit, Bedeutung. Nicht einer zur Rechten und der andere irgendwo in der Masse, sondern einer zur Rechten, einer zur Linken. Also die beiden wichtigsten Positionen sollten die Söhne von ihr besetzen. Ziemlich anmaßend. Jesus aber erwiderte und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich im Begriff bin zu trinken, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Er jedoch sprach zu ihnen, ja, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr erleiden, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht in meiner Macht, sondern es ist denen vorbehalten, die mein Vater dazu bestimmt hat. Und als die anderen 10 es hörten, wurden sie ärgerlich über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Machthaber der Nationen sie unterjochen und die Großen ihre Autorität über sie missbrauchen. Aber unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, dann muss er die innere Haltung eines Dieners haben. Und wenn jemand unter euch ein Erster sein will, so sei er wie ein Sklave, der dazu bereit ist, alle eigenen Belange an die zweite Stelle zu setzen. So wie auch der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und seine Seele zu geben als Lösegeld an vieler Statt. Nun, die wörtliche Übersetzung dieser Verse sagt Jesus, aber unter euch wird es nicht so sein, dann muss er euer aller Diener sein. Was bedeutet das? Diese Stellen wurden oft falsch interpretiert, falsch ausgelegt. Wenn jemand groß werden will, dann muss er ein Diener sein. Ja, natürlich stimmt das, was Jesus sagt, auch in einem wörtlichen Sinn, aber wir müssen verstehen, was er damit genau meint. Das bedeutet nämlich nicht, dass jemand, der groß werden will im Königreich Gottes, immer in der Funktion eines Dieners wirken muss. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand groß werden möchte im Königreich Gottes, dann heißt das nicht, dass er niemals über den Stand eines Dieners hinauskommt. Es bedeutet nicht, dass er immer nur kleine Aufgaben ausführen kann, die allen anderen nützen, allen anderen die Füße waschen, in der Gemeinde Toiletten putzen. Es bedeutet nicht, dass jemand solches immer mit solchen niedrigen Aufgaben beschäftigt sein muss. Sondern es ist die Haltung, um die es Jesus hier geht. Deswegen habe ich es so übersetzt. Dann muss er die innere Haltung eines Dieners haben. Die innere Haltung eines Dieners kann auch dann noch da sein, wenn jemand längst Chef einer Firma ist. Wenn jemand längst an der Spitze der Karriereleiter angekommen ist. Wenn jemand ganz oben steht. Gehst du mit mir einig, dass Jesus ganz oben angekommen ist? Ich meine, er sitzt zur rechten Hand des Thrones Gottes. Ist Jesus immer noch ein Diener? Halleluja, er ist immer noch ein Diener. Warum? Weil er täglich für uns Fürbitte tut. Jesus hat niemals aufgehört zu dienen. Und das ist es, wovon Jesus hier redet. Jesus redet nicht davon, dass jemand, der groß werden möchte im Königreich, niemals größere Aufgaben übernehmen darf, dass jemand solches immer allen die Füße waschen muss, dass jemand solches nie über das Toilettenputzen in der Gemeinde hinauskommt, sondern er meint, all das, was eine solche Person tut, muss sie mit dem Herzen und in der Haltung eines Dieners tun. Dann passiert es nämlich auch nicht, dass man seine Autorität missbraucht. Jemand, der seine Autorität missbraucht, hat dieses Prinzip des Dienens nicht verstanden. Und wenn jemand unter euch ein Erster sein will, so sei er wie ein Sklave. Nun, in der wörtlichen Übersetzung heißt es auch hier wieder, so sei er aller Sklave. Aber es geht nicht darum, dass jemand, der im Königreich Gottes groß werden will, nur die Aufgaben eines Sklaven oder den Stand eines Sklaven einnehmen kann. Mit anderen Worten, der Prügelknabe von allen sein muss. Oder nur die Dreckarbeit tun darf. Wisst ihr, hier kommt eben wieder dieser religiöse Geist rein. Diese vielen Leute, diese vielen Menschen, die innerlich oder äußerlich gebetet haben, oh Herr, lass mich nicht zu groß werden. Ich könnte stolz und überheblich werden. Ich bin damit zufrieden, eine kleine graue Kirchenmaus zu sein, alle Tage meines Lebens. Hauptsache, ich bin in deinem Haus, oh Herr. Das ist eine falsche Demut. Der Herr möchte, dass du wächst. Der Herr möchte, dass du größer wirst. Der Herr möchte dir größere Aufgaben anvertrauen können. Aber er kann das nur und er wird das nur tun, wenn du bei all dem die Haltung eines Sklaven bewahrst, der dazu bereit ist, alle eigenen Belange an die zweite Stelle zu setzen. Das ist es nämlich, was einen Sklaven ausmacht. Was ist ein Diener? Ein Diener ist jemand, der Dinge für andere tut. Was ist ein Sklave? Es ist eine Steigerung eigentlich. Ein Sklave ist jemand, der bereit ist, alle eigenen Belange an die zweite Stelle zu setzen. Ein Sklave in der Antike hatte de facto keine eigenen Rechte, keinen freien Willen. Er musste das tun und es so lange tun, wie es sein Herr, Meister von ihm verlangt hat. Wenn dann noch Zeit blieb, dann hatte er ein Privatleben. Und Jesus vergleicht Größe im Königreich Gottes mit dieser Haltung eines Sklaven. Jemand, der groß werden möchte im Königreich Gottes, muss bereit sein, alle eigenen Belange an die zweite Stelle zu setzen. Und das ist so, und zwar je höher du steigst im Reich Gottes, desto mehr nimmt das auf eine Weise zu. Vielleicht vorübergehend scheint es dir so, wie wenn du viel mehr Freiheit hast, wenn du aufsteigst im Königreich Gottes. Ich habe zum Beispiel jetzt viel mehr Freiheit und Freizeit, als ich früher hatte, um die Dinge Gottes zu tun. Aber das Ziel und der Zweck hinter all dem ist letztlich, den Willen und das Reich Gottes voranzutreiben, nicht mich. Versteht ihr? Nicht mich, es geht nicht um meinen Dienst, es geht nicht um meine Gemeinde, sondern es geht um das, was der Herr tun will. Es geht nicht um meinen Titel. Wisst ihr, hier machen viele den Fehler, gerade auch Leute, die in den Dienst wollen, junge Heißsporne, wenn man es so nennen kann, sie suchen sich einen Namen für ihren Dienst. Vor einigen Jahren, ich glaube, ich darf das hier erzählen, haben wir einen Brief bekommen in der Bibelschule von einem ehemaligen Bibelschüler, wo er uns so seine Zukunftspläne vorgestellt hat. Und seine Zukunftspläne hat er zusammengefasst unter dem Titel Joe Ministries. Joe Ministries. Joe, wie der englische Name, Joe. Und Joe stand aber für Jesus over Europe, also Jesus über Europa. Er hatte also für sich, ich glaube, er hatte damals noch nicht, doch er hatte 2 Jahre Bibelschule gemacht, aber wahrscheinlich in diesem Sinne noch nicht sehr viel verstanden. Er sah für sich einen intereuropäischen Dienst, Jesus für ganz Europa. Und er wollte, schrieb er alles in diesem Brief, er wollte Zeltversammlungen machen in der Größe von Catherine Kuhlman. Und von Oral Roberts, wie sie es in den 50er, 60er Jahren in Amerika gemacht haben, Zelte mit 25.000 Leuten. Nun, leider muss ich sagen, wir haben nie wieder etwas gehört von Joe Ministries. Das Ganze hat sich im Sand verlaufen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier beschreibt. Jemand, der groß werden will, aber dabei nicht die Haltung eines Dieners oder eines Sklaven hat, sondern er möchte sich selbst in den Vordergrund stellen. Er möchte sich selbst verherrlichen. I am it, Mr. Prophet, der Mann Gottes, der Mann für diese Stunde. Nein, sondern wenn du im Königreich Gottes aufsteigen willst, du wirst an den Punkt kommen, wo der Herr dich von dir Dinge verlangt, die dir völlig gegen den Strich gehen. Weil du denkst, ja, mir sollte das schon viel weiter sein. Wisst ihr, wie oft ich mich zurücknehmen muss in dem, was ich eigentlich tun möchte in der Gemeinde? Nun, versteht mich bitte nicht falsch, ich sage das nicht als Vorwurf. Aber so funktionieren die Dinge einfach. So ist es nun einmal. Wir stehen alle an verschiedenen Punkten. Wir stehen alle an einem anderen Punkt und die Aufgabe des Pastors ist es nicht, über die Köpfe der Leute hinweg zu predigen und seine hohen Offenbarungen zu bringen, sondern die Schafe zu füttern. Die Schafe zu füttern. Es ist also meine Aufgabe am Sonntag, dass mindestens ein Senfkorn für jeden dabei ist. Du sagst, ja, soll mir davon der Bauch voll werden? Wart's ab, bis das Senfkorn in deinem Bauch ist. Halleluja. Was dieses Senfkorn bewirken kann, wenn es in deinem Bauch ist. Wisst ihr, wenn es nach mir ginge, ich sage das einfach mal so frei und offen, wenn es nach mir ginge, dann wäre jeder Gottesdienst Bibelschule dritte Klasse. Nicht erste oder zweite Klasse, sondern dritte Klasse. Aber es geht nicht nach mir. Hallo? Es geht nicht nach mir. Es geht nicht darum, dass ich meine eigenen Interessen, meine eigenen Belange in den Vordergrund stelle, sondern das Wohl von allen suche. Nur so kann man Größe erlangen im Königreich Gottes. Eine weitere Stelle, Matthäus 23, die Verse 11 und 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Klingt fast wie eine mathematische Formel. Und ich kann dir sagen, es ist eine mathematische Formel, weil sie immer funktioniert. Es wird immer genau so sein, wie Jesus hier sagt. Wer sich selbst erhöht, wer sich selbst zu mehr macht, als er ist, wer sich selbst ein Amt anmaßt oder eine Aufgabe anmaßt oder einen Titel anmaßt, der wird früher oder später als Scharlatan entlarvt werden. Es wird früher oder später klar werden, welche Größe diese Person tatsächlich hatte. Und weißt du, es ist beschämend, es ist peinlich, wenn irgendwann offenkundig wird, dass du nicht das warst, wofür dich die Leute gehalten haben, wofür du dich ausgegeben hast. Es ist peinlich. Du wirst also erniedrigt werden, wenn du dich selbst erhöhst. Du wirst erniedrigt werden, wenn du zu schnell zu große Schritte machen möchtest. Wenn du dich anbietest für alle möglichen Aufgaben, die für dich noch nicht dran sind. Ich meine, auch das ist natürlich eine Gratwanderung. Versteht das richtig? Ich kann mich erinnern an eine Situation in Berlin in der Bibelschule. Und ich habe damals gerade angefangen, so ein bisschen Sprecher, Gastsprecher zu übersetzen. Und am Schluss der Bibelschule kam ein bestimmter Sprecher, den ich gerne übersetzen wollte. Und so habe ich es gewagt. Ich habe es gewagt, mich anzubieten als Übersetzer. Und siehe da, ich kam dann nicht dran. Oder nur ganz wenig. Auf jeden Fall nicht in dem Maß, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil es hieß, ja, wenn er sich selber anbietet, dann können wir nicht nehmen. Es ist eine feine Linie, es ist eine Gratwanderung. Versteh das nicht falsch in dem Sinne, dass du nichts wollen darfst. Du darfst sehr viel wollen. Du darfst auch sehr viel kundtun. Du darfst zum Beispiel zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne im Lobpreisteam spielen. Hast du gemerkt heute Morgen, dass wir noch ein paar Leute im Lobpreisteam brauchen können? Nicht, weil, Armin, du verstehst das richtig, nicht, weil es schlecht war, sondern weil wir heute nur drei Leute im Lobpreisteam hatten. Katharina ist weg, Miriam ist weg. Wir könnten noch ein paar Leute im Lobpreisteam brauchen. Du brauchst dich nicht zu scheuen, zu uns zu kommen und eine entsprechende Anfrage zu haben. Aber du darfst auch die Antwort nicht scheuen und vor allem darfst du den Weg nicht scheuen, der dorthin führt. Und das ist ein Weg, wo du nicht sofort an der Spitze sein wirst. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich dauernd von mir selbst schlecht reden muss, dass ich dauernd untertreiben muss, dass ich dauernd mein Licht unter den Scheffel stellen soll? Sich selbst erniedrigen. Oh, ich bin doch nur ein kleiner Wurm. Wenn der Herr mich irgendwie kann brauchen, dann soll es mir recht sein. Aber Herr braucht doch zuerst alle anderen. Jesus redet nicht von dieser Haltung, sondern wenn Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, dann meint er, dass jemand genau diese Haltung eines Dieners und eines Sklaven einnehmen soll. Das heißt, er muss bereit sein, klein anzufangen und durchzustehen. Durchzustehen, das ist das Wichtige. Zum Beispiel in der Bibelschule in Berlin wurde das auch gelehrt. Und alle waren bereit, klein anzufangen. Auf einmal waren alle bereit, Klos zu putzen. Auf einmal waren alle bereit, in der Firma zu arbeiten, wo auch ich gearbeitet habe, wo du wirklich klein anfangen musstest. Auf einmal waren alle bereit dazu. Aber wie viele haben es durchgehalten? Weißt du, die Erhöhung kommt manchmal nicht sofort. Die Erhöhung des Herrn kommt manchmal nicht so schnell, wie du sie gerne haben möchtest. Das kann eine schmerzliche Erfahrung sein. Herr, jetzt habe ich doch 3 Jahre lang gedient. Wer es nicht langsam zieht für eine Beförderung. Du darfst solche Gedanken denken. Aber überlass es dem Herrn, den Zeitpunkt zu bestimmen, wo du erhöht wirst, wo du befördert wirst. Der Herr sieht mehr als wir. Ich habe nach Abschluss der Bibelschule, das war im Jahr 96, habe ich sechs Jahre gewartet, bis ich zum ersten Mal gepredigt habe. So richtig. Mich hat es manchmal schier zerrissen, weil das Predigen war in mir drin. Das Senfkorn war am Rumoren. Das Senfkorn war am Gären. Versteht ihr? Aber der Herr weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Lukas 14, die Verse 7 bis 11. Das ist noch ein wichtiges Beispiel, denke ich. Er sprach aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten. Und sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm eingeladen sei. Und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche, mach diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht, Freund, rücke höher hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Hier ist ebenfalls ein wichtiges Prinzip enthalten, nämlich, wenn du dich selbst erniedrigst, wenn du klein anfängst, wenn du bereit bist, dich hochzuarbeiten, in Anführungszeichen, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo man zu dir sagt, Freund, rücke höher hinauf. Und dann solltest du nicht so bescheiden sein und sagen, nein, ich möchte nicht. Sondern dann solltest du bereit sein, diese Beförderung anzunehmen. Dann solltest du bereit sein, aufzurücken, einen vorderen Platz einzunehmen. Keine falsche Demut, keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Sondern wenn der Herr zu dir sagt, hey, du hast dich bewährt. Hey, ich sehe deine Treue. Ich sehe deine Pünktlichkeit. Ich sehe deinen Einsatz. Rücke hinauf. Komm, hier vorne sind noch 3 Stühle frei. Hier vorne ist noch einer frei. Da ist eine Lücke von 3 Plätzen. Kommt nach vorne. Wenn der Herr das sagt, dann tu's. Dieses Wort für erniedrigen, das Jesus hier verwendet, ist das griechische Verb tapaino. Tapainoho. Und es ist interessant, wo dieses Wort noch vorkommt im Neuen Testament. Tapainoho. Und zwar unter anderem in Jakobus 4, Vers 10. Seid ihr noch da? Wir wollen groß werden im Königreich Gottes. Halleluja. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch nun vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das Wort für demütigt hier ist das griechische Verb tapainoho. Genau dasselbe Wort, wie an diesen anderen Stellen, wo Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was bedeutet es, sich zu erniedrigen? Sich zu erniedrigen kann heißen, sich zu demütigen. Was bedeutet es, sich zu demütigen vor dem Herrn? Sich vor dem Herrn zu demütigen bedeutet, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, ich verstehe noch nicht alles. Herr, ich bin noch nicht angekommen. Herr, es gibt noch mehr. Herr, ich bin angewiesen auf deine Salbung. Herr, ich bin angewiesen auf die Führung des Heiligen Geistes. Herr, ich bin angewiesen darauf, dass du mir dein Wort erklärst. Herr, ich demütige mich vor dir. Herr, ich bin bereit zu tun, was du von mir verlangst. Herr, ich bin dein Diener. Ich bin ein Diener des Königreiches. Ich bin ein Diener der Gemeinde. Herr, ich bin ein Sklave Gottes. All das zu tun bedeutet, sich zu demütigen vor dem Herrn. Und was heißt es? Der Herr wird dich dann noch tiefer drücken. Nein, dann heißt es, und er wird euch erhöhen. Erinnere dich stets an Psalm 71, 21. Du wirst meine Größe mehren. Kannst du das mit Zuversicht sagen? Kannst du mit Zuversicht sagen, Herr, du wirst meine Größe mehren? 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. Ein weiterer Vers, eine weitere Stelle, wo dieses Verb tapaino vorkommt. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Es ist eigentlich schade, dass dieses Verb hier mit demütigt übersetzt wurde. Denn es bedeutet genauso erniedrigen, sich selbst erniedrigen, wie an den Stellen in den Evangelien. Erniedrigt euch nun oder fügt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Hier wird uns sogar noch gesagt, wie wir uns erniedrigen können unter die mächtige Hand Gottes. Wie wir uns demütigen können unter die mächtige Hand Gottes, nämlich indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Siehst du, du sollst nicht einmal für dich selbst sorgen. Sich Sorgen zu machen, ist eigentlich ein Anzeichen von Stolz. Sich Sorgen zu machen, bedeutet mit anderen Worten zu sagen, es hilft mir ja so schniemer. Der Herr hat es ja eigentlich auch nicht im Griff. Der Herr kümmert sich ja nicht darum, deswegen muss ich mich selber sorgen. Du demütigst dich vor ihm, wenn du deine Sorgen auf ihn werfst. Dann kann er dich erhöhen. Weißt du, wenn du die ganzen Sorgen selber trägst, bist du zu schwer, um erhöht zu werden. Und das Problem ist, wenn der Herr dich erhöht, zum Beispiel indem er dich befördert, denke nicht, die Sorgen werden weniger. Je mehr Verantwortung du hast im Leben, je mehr Verantwortung du hast in der Gemeinde, je mehr Kinder du hast in deiner natürlichen Familie, je höher du aufsteigst in deinem Beruf, desto größer werden die potenziellen Sorgen. Wenn du deswegen nicht auf der tieferen Stufe gelernt hast, deine Sorgen loszuwerden, dann werden dich die Sorgen erdrücken, wenn du weiter oben bist. Der Herr tut das also nicht, weil er dich strafen will. Der Herr lässt dich nicht deswegen im Kleinen schmoren, weil er dich strafen will, sondern weil er dir eine Gelegenheit geben möchte, auf dieser kleinen Ebene mit den Sorgen umzugehen. Erst wenn du es gelernt hast, in dem, wo du jetzt stehst, deine Sorgen auf ihn zu werfen, auf ihn zu vertrauen, von ihm erhöht zu werden, erst dann kann er dich erhöhen. Weil was du im Kleinen gelernt hast, wirst du auch im Großen tun können. Wisst ihr, Größe im Königreich Gottes hat keinen Selbstzweck, ist nicht ein Selbstzweck in sich, sondern Größe im Königreich Gottes bedeutet, du hast mehr Verantwortung, du hast mehr Möglichkeiten, dir Sorgen zu machen, du hast mehr Stolpersteine, die dir in den Weg gelegt werden. Viel mehr Leute schauen auf dich, du musst eine größere Vorbildfunktion haben. Du kannst dir weniger Schnitzer erlauben als andere. Ich versuche das Ganze euch ein bisschen zu relativieren. Aber trachtet dennoch nach Größe im Königreich. Denn die Belohnung, die damit verbunden ist, ist überragend. Es geht auch nicht nur um die Belohnung, sondern es geht auch darum, dass du deine Berufung erfüllst. Wenn Gott dich dazu berufen hat, ein Großer zu werden im Königreich, dann wage es nicht, ein Kleiner sein zu wollen. Amen.